Willkommen bei Auf einen Kaffee mit dem neuen Kurzformat hier beim Blasmusik-Podcast. Hier spreche ich mit einem Gast, einer Gästin über ein Thema und das auch nur so circa einen Kaffee lang, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Wie das genau funktioniert und wie ihr auch in diesem Format teilhaben könnt, das erkläre ich euch am Ende der Folge. Nun zuerst zu meinem Gast und das ist Professor Johann Mösenbichler. Im März gab es die Akustika, die Musikmesse in Nürnberg und wir durften im Rahmen eines Podiumsgesprächs auf der Center Stage eine halbe Stunde mit euch miteinander reden. Das Ganze wurde mitgeschnitten und das gibt's jetzt hier. Viel Spaß! Darüber hinaus hat er noch so viel für die Blasmusik getan, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich darf herzlich begrüßen Professor Johann Mösenbichler.
Hallo miteinander und einen schönen Mittag. Servus, Andi.
Hi. Johann, du hast ja mir vorhin noch erklärt, du bist heute zum zweiten Mal auch schon da. Du warst letztes Jahr da. Wie nimmst du die Messe dieses Jahr wahr, so das ganze Umfeld?
Tja, die Messe hat aus meiner Sicht einen wirklich tollen Entwicklungsschritt genommen. Das eine ist einmal diese Räumlichkeit, Licht durchflutet, offen auf diesen drei Etagen, unterschiedlichste Angebote, finde ich tatsächlich fantastisch und wirklich einen großen Entwicklungsschritt.
Die Messe hat ja dieses Jahr sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, Musikerberufe vorzustellen, also auch die Ausbildungsstätten, die Berufsfachschulen, die Hochschulen sind da. Du bist Chefdirigent des Polizeiorchesters. Was sind die Aufgaben eines Polizeiorchesters?
Mittels Musik die Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Polizei, jetzt in meinem Fall, aber allgemein gesehen die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, nach außen hin zu vertreten, um auch zu zeigen, dass die Polizei Kultur hat. In einem anderen Kontext natürlich, als man das immer so meint und hört, sondern tatsächlich, dass der Umgang mit Menschen, dieses soziale Miteinander, die Unterschiedlichkeit der Berufe, der Menschen, die alleine, wenn ich Polizei in Bayern hernehme, 44.000 Polizistinnen und Polizisten hier, aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern und Berufen, auch das ist ein soziales Miteinander und wir dürfen dieses soziale mittels Musik nach außen repräsentieren.
Okay, wenn ich jetzt ketzerisch wäre, könnte ich ja fragen, wieso brauchen wir das?
Weil Kultur und Musik entgegen so mancher politischen Entscheidung eines der wichtigsten kreativen Fächer für die Entwicklung des Menschen ist. Und ich und viele meiner Freunde und Kolleginnen und Kollegen mit dem, was so gesagt wird, wie sich Kultur oder was schulische Entwicklung bedeutet, dass das Lernen das Wichtigste ist. Ich bin völlig anderer Meinung, das Wichtigste ist der Umgang mit Kreativität und da sind natürlich Musik, Kultur, Tanzen, Sport ganz, ganz große Themenfelder, die das Miteinander, das soziale Miteinander unglaublich beflügeln und fördern.
Du sprichst schon politische Entscheidungen an. Wir haben ja jetzt seit einer Woche, wissen wir, dass Bayern den Musikunterricht ein bisschen kürzen möchte, um das noch ein bisschen positiv zu formulieren. Hast du Angst, dass der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte auch ist, so Kulturapparate wie euch zu kürzen?
Also aktuell sehe ich das nicht, dass es an die Orchester geht. Also ich rede jetzt nur von Polizeiorchester, denn ich sehe aber die Gefahr, dass es, wenn es darum geht, jetzt öffentlich-rechtliche Medien anzugreifen, dass dann natürlich Musikerplanstellen fallen werden, wie es ja auch schon durch Vereinigungen von zwei Orchestern auch der Fall war. Es gibt ja insgesamt, kann man jetzt seit der Mitte der 90er Jahren bis, ich würde mal sagen, bis vor Corona, kann man in etwa sagen, waren es 12-13%, was Musikerdienstposten weggefallen sind. Bei der Polizei insgesamt deutschlandweit gesehen sind es ein bisschen mehr geworden, aber nicht in dem Ausmaß. Und da ist natürlich auch wieder so, die Wahrnehmung, der Musikerberuf in einem Polizeiorchester oder auch bei der Bundeswehr wird nicht so wahrgenommen wie der Musikerberuf in einem Symphonieorchester. Und das zeigt wieder mal, es war erst vor kurzem im Orchester eine Darstellung der 9300 irgendwas Musikerstellen, die es in Deutschland gibt. Aber leider sind da keine Polizeiorchester und keine Militärorchester in dieser Statistik mit dabei. Und das finde ich sehr schade, denn das ist genauso, ist nichts anderes, ein professioneller Beruf, der von der öffentlichen Hand getragen, gefördert und bezahlt wird.
Liegt es am Ruf der Blasmusik?
Auch. Ja. Ich sag's mal so, im Symphonieorchester war zuerst von den Komponisten begonnen, über die gesamte Musikgeschichte hinweg, die haben immer quasi für Professionisten wurde komponiert. Und in der Blasmusik ist einfach das aus der Volksseele entstanden. Also das Kulturgut ist gewachsen und hat sich völlig unterschiedlich professionalisiert, ja, in Bereichen. Und es gibt europaweit gesehen ganz, ganz, ganz tolle, fantastische Berufsblasorchester, die auch mit Symphonieorchestern in der Qualität mithalten können. Nur beim Symphonieorchester ist es klar, ich sage mal jetzt so ein drittklassiges Amateur-Symphonieorchester hat noch immer einen besseren Wahrnehmungsstatus als ein Top-Blasorchester.
Ist das tatsächlich so? Weil ich hab gestern die Frage mit jemandem diskutiert. Wir kennen Musikvereine, wir kennen Jugendkapellen, aber wir kennen keine Sinfonieorchester im jugendlichen Bereich, die nicht irgendwie schon wieder größer organisiert sind. Also so dieses kleine Dörfliche haben wir ja in Sinfonieorchestern nicht. Dafür aber die Blasmusik.
Ja, das ist ja auch einer der Punkte, warum es so ist, natürlich. Ne? Die Blasmusikstruktur ist einfach eine dörflich gewachsene, von klein auf groß, und umgekehrt ist es im Symphonieorchester von groß auf Auswahlorchester darunterliegend.
Ich will ja heute auch so ein bisschen mit dir über den Beruf des Dirigenten und Programmwahl sprechen. Du hast vorhin mir noch kurz erzählt, dass du ja für nächstes Jahr mit Vibraphon Mahler 2 planst, was ja eigentlich ein Streicherwerk ist. Und jetzt ist natürlich die ganz große Diskussion, darf man das oder darf man das nicht?
Das ist genau die große Diskussion, darf man das oder darf man das nicht? Das ist einfach die Frage, wie puristisch geht man an solche Fragestellungen heran? Es ist die Frage, wie kriege ich junge Menschen dazu, die noch nie die Chance hatten, in einem Symphonieorchester zu spielen, aber sehr gerne und auf einem wirklich Top-Niveau ihr Instrument beherrschen. Wie bekomme ich die dazu, einmal denen das Erlebnis eines so großen Werkes angedeihen zu lassen? Und da ist es aus meiner Sicht durchaus legal und auch sogar im Einzelfall wünschenswert, wenn es immer mal so herausragende, besondere Projekte gibt, die genau das vermitteln. Natürlich, da bin ich schon auch dafür, das ist kein Dauerzustand, das ist wirklich nur einmal Menschen die Chance geben, die sonst nie die Möglichkeit hätten, eine Mahler-Symphonie einmal im Orchester zu erleben.
Gehen wir mal ein paar Schritte runter, also jetzt nicht Auswahlorchester, sondern wir gehen jetzt mal in einen Musikverein. Sollten wir das da auch mal machen? Teilweise anders zu denken oder teilweise auch mal Stücke zu nehmen, die jetzt nicht primär für Blasorchester geschrieben sind, oder ist es da der falsche Punkt?
Das ist nicht, aus meiner Sicht nicht pauschal zu beantworten. Es liegt vielfach einfach auch daran, wie ist das Orchester besetzt, wie arbeitet der musikalische Leiter, die musikalische Leiterin vor Ort, welche Möglichkeiten, welche Zugänge gibt es. Wenn das, ich sage es jetzt mal so ganz überspitzt, so ein 20, 25 Mann Orchester ist mit einer absolut unausgewogenen Besetzung, dann würde ich logischerweise davon abraten, weil man braucht schon ein gutes Holz, man braucht natürlich auch Doppelrohr, man braucht klassische Saxophone, sonst funktioniert es auch nicht wirklich, wenn man also jazzige Saxophone für solche Musik verwendet. Ich mache das immer sehr gerne, auch um dieses, wenn Sie vielleicht Zeit haben und bei Vibraphon zuhören, wir haben ein Werk von Franz von Suppé, die Big Dame, am Programm. Und da geht es nicht nur darum, dass das gleich klingt wie im Symphonieorchester, sondern einfach, dass man mal spürt, diesen Duktus der Wiener Musik, diese, wie wird das dort, was so selbstverständlich klingt, aber in Wahrheit teuflisch schwer ist und immer eine riesen Herausforderung, wie kann man das mit Bläsern adäquat vernünftig umsetzen, dass man es auch gut hören kann. Und dann kann man es durchaus machen.
Das klingt immer so, wie wenn du bei einer Programmplanung pädagogisch mitdenkst. Ist das so?
Ja. Für mich ist es immer sehr wichtig, wie kriege ich junge Menschen dazu, ein möglichst umfassendes Musikverständnis zu erlangen, sich weiterzubilden. Und da ist gerade die Blasmusik unglaublich gut dafür prädestiniert, denn tatsächlich von der wirklich ehrlichen, reinen, bodenständigen Volksmusik bis hin zur Avantgarde über Jazz, Popularmusik, Filmmusik und alle möglichen Genres, das kann das Blasorchester einfach sehr, sehr gut repräsentieren und reproduzieren, wenn natürlich die Besetzung, die Voraussetzungen, das Schlaginstrumentarium, das natürlich eine Riesensache ist, aber wenn das gegeben ist, ist es unglaublich wertvoll für die jungen Menschen.
Wie wählst du Programme fürs Polizeiorchester? Weil da sitzen ja Studierte, die ja im besten Fall schon breit aufgestelltes Musikwissen haben. Ist das dann auch pädagogisch oder?
Also für Berufsmusiker braucht man grundsätzlich kein pädagogisches Werk aussuchen, sondern da geht es darum, denen Spaß am Beruf zu vermitteln. Und der Spaß am Beruf, der liegt beim Musiker, beim studierten Musiker immer an der Herausforderung des Stücks. Bestes Beispiel, wir haben gerade vor 3 Tagen jetzt eine Weihnachts-CD aufgenommen, war jetzt mein erstes Mal Stille Nacht im März aufzunehmen, eine ganz besondere Situation. Und wie Sie sich alle vorstellen können, Stille Nacht ist ja nicht gerade jetzt die technische Herausforderung, so etwas umzusetzen. Das heißt, Proben dafür ist mühsam, ja? Ach, das können wir ja eh sozusagen, aber die Aufnahmen sind dann einfach sehr professionell, hochkonzentriert und dadurch auch wieder unglaublich wertvoll für alle Musizierenden, auch Berufsmusiker, wenn man so was vermeintlich Einfaches aufnimmt.
Inwiefern denkst du das Publikum bei der Programmwahl mit? Oder ketzerische Frage, muss ein Marsch am Schluss immer sein?
Nein. Also definitiv muss kein Marsch sein. Ich bin aber auch dagegen, dass man das Publikum erziehen möchte. Ich denke, erziehen ist einfach der falsche Ausdruck. Ich möchte mein Publikum mitnehmen, begeistern, ihnen ein bisschen Hintergrundwissen zur Musik, zur Darbietung geben und einfach einen Eindruck über ein Live-Erlebnis. Denn das ist ja der große Unterschied heutzutage. Wir sind ja allumfassend von Musik umgeben in allen möglichen Lebenssituationen und da verlernt man so ein bisschen dieses Hinhören, das Zuhören, das aktiv hinein, sich hineinfallen lassen in das, was gerade dargeboten wird. Und dieses Erlebnis ist mir das Allerwichtigste fürs Publikum.
Hast du einen Tipp für Musikvereine, die sagen, okay, ich habe jetzt mein Jahreskonzert, ich möchte auch mal irgendwas Anspruchsvolles im Sinne von anspruchsvoll hören, nicht mal zwingend spielen, aber anspruchsvoll hören, an mein Publikum zu bringen. Wie mache ich das, ohne dass dann ein Marsch wäre mir lieber gewesen?
Dazu nur eine kleine Geschichte. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich glaube, es war im Jahr 1983, so in dieser Ecke, gerade so am Beginn meiner dirigentischen Laufbahn, wo ich schon gewusst habe, ich möchte es mehr machen. Und ich habe damals im Dorf, wo ich wohne, den Ortsverein dirigiert. Und damals und das war völlig was Neues, haben wir Japanese Tune von Suichi Kanagaya gemacht. Heute würde man sagen, ja, nichts Besonderes, japanische Klangfarben. Aber wenn ein so traditioneller Musikverein, der wir damals auch waren, das erste Mal so ein Werk spielt, dann, also die Proben war, was heißt denn das für Schmarrn, was ist das für ein Scheiß? Damit hat man zu kämpfen, mit Engelszungen, mit Geduld und mit der eigenen Überzeugung, dass das dann was Tolles wird, haben wir diese Einleitung auch so gespielt. Und es war tatsächlich so beim Konzert, das war in der Pause, wurden alle Musiker von irgendwelchen Freunden, Bekannten aus dem Publikum angesprochen, hey, das war so cool, was habt ihr denn da gemacht? Und damit war der Bann gebrochen und man muss sich aus Überzeugung etwas suchen, was realisierbar ist und man muss auch aus Überzeugung das ernsthaft erarbeiten und dann transportieren.
Also einfach mehr Mut haben?
Ja, durchaus.
Wie oder erstmal noch eine andere Frage. Ich durfte ja schon eure neue CD hören. Die kommt ja jetzt, glaube ich, Mitte März bald
15.
raus.
März, Versöhnung.
Genau. Durfte ich schon reinhören. Was ist das für ein Programm und was hat das für einen Hintergrund und warum? Also, weil der Titel Versöhnung ist ja für eine CD schon auch was Spezielles.
Genau. Wir wollten auch was Spezielles machen. Also, die aktuelle Situation im sozialen Miteinander, die Entwicklung, die wir alle erleben, sei es politisch dieses Auseinanderklaffen, sei es der Ukraine-Krieg, sei es weltweit in Jerusalem, die Situationen, die alle fürchterlich dramatisch und ja, eigentlich zum nur traurig sein aufrufen. Wir wollten musikalisch etwas dagegen stellen und ich habe ein Konzept gemacht und am Anfang stand so etwas wie alle Menschen werden Brüder, also aus der Europa-Hymne, der Text von Goethe und dazu haben wir dann gesagt, okay, der Text, das als Titel ist natürlich nicht geeignet und dann ist daraus geworden Maslanka, Praying for World Peace, also das Bitten um den Weltfrieden, was eine ganz, ganz tolle Komposition ist. Und dann natürlich James Barnes, die dritte Symphonie, die tragische, wo es ja auch darum geht, den Tod seiner Tochter zu verarbeiten und dann wieder sozusagen jetzt die Versöhnung mit sich selber und dem Leben zu haben, an dem Glauben, dass es ihr gut geht. Und dann am Schluss der Thomas Doss, der auch in seinem dritten Satz der dritten Symphonie auch wieder das Thema von Beethoven aufgreift. Und das war das Konzept. Und dann sind wir in der Diskussion auf den Titel Versöhnung gekommen. Und ich freue mich tatsächlich wirklich sehr, dass auch die Vorgesetzten im Innenministerium ganz begeistert von dieser CD sind, obwohl das nicht unbedingt deren Musik ist.
Wie reagieren solche Vorgesetzten, wenn eigentlich klar ist, dass das schon auch eine politische CD wird? Weil ihr solltet ja eigentlich auch neutral doch sein.
Versöhnung muss in jeder Gesellschaftsschicht vorhanden sein, das Miteinander, und darf nicht einseitig von einer einzigen Partei verwendet werden und so wird das auch gesehen, dass das tatsächlich parteiübergreifend sein muss und so wird's, ist es auch gedacht und so wird es auch kommuniziert.
Okay. Also auf jeden Fall eine unfassbar schöne CD. Ich glaube, zwei Titel kann man jetzt schon streamen.
Ja, die ersten zwei sind schon online.
Genau, also unbedingt mal reinhören, lohnt sich. Wie gehst du vor bei so einer Programmplanung? Hast du wie bei dem Programm erst die Idee oder gibt es ein Stück, wo du sagst, okay, das will ich ins Zentrum stellen und außenrum baue ich oder ist das jedes Mal unterschiedlich?
Also Programmplanung ist für mich persönlich immer die riesengroße Herausforderung. Manchmal gibt es eine Schlagzeile, manchmal gibt es eine Idee, manchmal gibt es ein Stück, woraus sich dann eine Dramaturgie, ein Programm ergibt, wo man dann sagen kann, okay, das ist stimmig, das ist dramaturgisch, in der Dramaturgie passend für erster, zweiter Teil, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt da keinen einzigen Weg und es gibt vor allem keinen goldenen Weg. Der ist wahrscheinlich für jeden Menschen anders. Für mich ist er auch immer sehr unterschiedlich, aber ich sitze oft tagelang, eher nächtelang und brüte, was könnte hier dazu passen oder wenn ich das mache, welchen Kontrapunkt brauche ich dazu? Ist es passend für eine Eröffnung nach der Pause? Wie möchte ich das Publikum entlassen, mit einem Marsch oder eben anders? Mit welchen emotionalen, musikalischen Gefühlen sollen die dann nach Hause gehen oder dran denken? Also völlig unterschiedliche Zugänge und jedes Mal neu, jedes Mal unglaublich spannend.
Welches Programm würdest du gerne mal machen, hast aber dich bisher entweder noch nicht getraut oder es gab noch nicht die Gelegenheit? Oder welches Stück?
Ach, was ich schon mal gerne machen wollte, ich habe es mal in Wien mit Symphonieorchester gemacht, Short Ride in a Fast Machine, da gibt es ein tolles Blasorchester-Arrangement, aber das hat sich nicht ergeben und zwar aus dem Grund, weil meistens der Raum nicht passend ist, wo man das machen möchte. Ich wollte einmal ein Riesenkonzert in einer alten Industriehalle machen. Das wäre perfekt gewesen. Leider ist das Konzert nicht zustande gekommen. Aber das schwingt noch immer ganz groß in meinem Hinterkopf.
Okay. Ich weiß gar nicht, wie der Zeitplan aussieht. Eigentlich sind wir ziemlich durch. Was macht abschließend für dich ein gutes Programm aus, also auch wenn du irgendwo Gast bist oder Zuhörer?
Ein gutes Programm ist ein Programm für mich, wo ich mich mitgenommen fühle. Wenn ich drinnen sitze und ich erkenne die Idee dahinter und für mich, wenn das dann dramaturgisch auch mich anspricht. Also es geht nicht um die einzelne Darbietung, was war gut, was war schlecht, sondern ist ein gutes Programm für mich immer dann gegeben, wenn ich am Ende sage, war ein schöner Abend, hat mich berührt, hat mich angesprochen.
Abschließend, was sind die Wünsche an die Blasmusikszene?
Möglichst viele Veranstaltungen wie diese, möglichst ein noch viel, viel aktiveres Hinhören aller Musikerinnen und Musikern, um auch dann zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Da ist leider das Internet, man kann sich ja alles anhören im Internet, aber man kriegt diesen Live-Eindruck als Hörender nicht mehr so oft zu spüren und das finde ich schade. Da müsste man ansetzen, dass man wieder mehr die Musikerinnen und Musiker zum aktiven Hören animiert.
Vielen lieben Dank, Johann. Johann Mösenbichler.
Das war's schon mit Auf einen Kaffee mit Johann Mösenbichler. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich denn mal hier dabei sein? Und so soll es eigentlich sein, denn dieses Format soll auch die Blasmusik-Community noch mehr vernetzen und auch den Amateurmusikern mehr Chancen geben, im Podcast teilzuhaben und ihre Ideen und ihre Themen zu präsentieren. Wenn ihr jetzt also ein Thema, eine Idee, ein Konzertformat, das total spannend ist, oder aber auch Probleme habt, die ihr mal besprechen wollt, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr irgendwie die Hilfe der ganzen Community braucht, dann schreibt mich einfach an unter blasmusikpodcast@gmx.de und dann schauen wir, wie wir euch hier am besten platzieren können. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal bei einem größeren Gespräch wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt den Sommer. Macht's gut. Euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.